herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DVT-Podcasts Faktenfutter. Mein Name ist Hermann Josef Barken, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Verband Tiernahrung. Einmal im Monat begrüßen wir hier spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus der Futtermittel- und Agrarbranche, weitergefasst auch zur Ernährungsbranche, und besprechen hier Themen. Heute steht das Thema Fleisch, Fleischwirtschaft im Mittelpunkt. Doch bevor wir dazu kommen, grüße ich natürlich auch herzlich meine liebe Kollegin.
Hallo, Paula Bukowski, ich bin Referentin für Markt, Agrarpolitik und Nachhaltigkeit beim Deutschen Verband Tiernahrung.
Hallo Frau Bukowski.
Hallo Herr Barth.
Ja, lassen Sie uns vielleicht, bevor wir beginnen, erstmal unseren Gast begrüßen. Unser Gast ist heute Janine Rech-Hopen vom Verband der Fleischwirtschaft. Vielleicht können Sie gleich selbst noch mal was zum Verband sagen, aber kurz zu Ihrer Historie. Sie haben Ernährungs- und Haushaltswissenschaft an der Uni Bonn studiert, dort Ihr Diplom gemacht. Und ja, was kam dann?
Ja, dann schönen guten Tag. Freut mich sehr, hier bei Ihrer Podcast-Reihe heute als Gast vertreten zu sein. Ich komme von der Uni Bonn und dann kam irgendwann ein paar Jahre später der Verband der Fleischwirtschaft mit ein paar Stationen dazwischen in der Ernährungsindustrie und im öffentlichen Dienst bei der Landwirtschaftskammer NRW. Und jetzt seit mittlerweile 3,5 Jahren bin ich Referentin für Nachhaltigkeit und Kommunikation beim Verband der Fleischwirtschaft in Bonn. Der Verband, der vertritt als Spitzenorganisation der Fleischwirtschaft in Deutschland die Interessen von Unternehmen aus, ja, ich würde mal sagen, nahezu allen Bereichen des Vieh- und Fleischsektors. Das heißt, zu unseren Mitgliedern zählen Betriebe der Vieherfassung, der Schlachtung, der Zerlegung, aber eben auch Betriebe der Großhandelsstufe sowie Import und Export. Auf unsere Mitgliedsunternehmen ist vielleicht ganz interessant, entfallen mehr als 90% aller Schlachtungen in Deutschland und nahezu der gesamte Import und Export des Sektors wird von unseren Firmen abgewickelt. Und wir als Verband sind klassischerweise eben die Interessenvertretung gegenüber der Politik und agieren so ein bisschen als Mittler zwischen Wirtschaft und Behörden in Brüssel, Bonn und Berlin.
Ja, und wir wollen heute mit Ihnen darüber sprechen, was essen wir heute, morgen, wie produzieren wir unser Fleisch? Und da haben wir schon ein ganz großes, schönes Fragenpaket, denn Fleisch ist in aller Munde aus differenzierter Sicht.
Genau, da würde ich auch direkt dann ansetzen. Unsere Recherchen haben ergeben, Sie sind Expertin für, was essen wir morgen und wie produzieren wir unser Fleisch? Und da würde uns zuallererst vielleicht mal so eine Art Status Quo-Analyse interessieren. Wie ist denn der Fleischverzehr aktuell in Deutschland und ja, was gab es da in den letzten Jahren für Entwicklungen? Ja, also zunächst einmal ist ganz klar zu sagen, dass Fleisch weiterhin ein sehr beliebtes Produkt in Deutschland ist. Nach wie vor essen in Deutschland knapp 90% der Bürger Fleisch. Die Zahlen der letzten Jahre zeigen jedoch auch, dass der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland auf jeden Fall gesunken ist. Also wir sprechen hier in der Zeit von 2018 bis 2021 von einem Rückgang von 61 Kilo pro Kopf pro Jahr auf 55 Kilo pro Kopf pro Jahr. Das ist natürlich schon eine Menge. Was verschiedene Gründe hat, werde ich mal ganz
kurz... Kann ich da ganz kurz einhaken? Ja. Vielleicht direkt? Sie haben, das war ja jetzt sicherlich auf den Gesamtfleischverzehr bezogen. Können Sie da zwischen den verschiedenen Fleischarten, Geflügel, Schwein, Rind, können Sie das ein bisschen differenzieren? Ist es überall gleich stark, die Abnahme, oder sticht da eine Fleischart heraus?
Es ist auf jeden Fall im Bereich Geflügel nicht so stark zurückgegangen wie im Bereich Schwein und Rind. Genau, also da war der Rückgang auf jeden Fall deutlicher zu verzeichnen. Was aber auch, das passt ganz gut eben zu dem Thema, warum ist das so, damit zusammenhängt, dass momentan in der Bevölkerung eine sehr große Verunsicherung beim Verbraucher vorherrscht, insbesondere im Bereich Rotfleisch, also Schwein und Rind, was maßgeblich durch die aktuelle Politik gefördert wird. Und deswegen ist es auch mal ganz interessant, so ein bisschen über den Tellerrand von Deutschland hinauszuschauen und sich die Zahlen aus der EU anzugucken. Also wir stehen tatsächlich mit unserem Fleischverzehr pro Kopf in der EU nur noch an viertletzter Stelle. Das heißt, nur Länder wie Rumänien, Bulgarien und die Slowakei sind hinter uns, was den Fleischverzehr angeht. Was jetzt unter uns gesagt, in meinen Augen nicht unbedingt damit zusammenhängt, dass diese Menschen da gesundheitsbewusster oder umweltbewusster sind als wir, weil das ist ja das Thema auch in Deutschland, weshalb viele Menschen eben nicht mehr so viel Fleisch essen, weil sie verunsichert werden und denken, es ist nicht gesund und es ist umweltschädlich, sondern in diesen Ländern ist es ganz klar eine Wohlstandsfrage, weil Fleisch natürlich immer noch ein starker Wohlstandsindikator ist. Auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, wer steht vorne in der EU, sind es Spanien und Portugal, die locker 20 bis 30 Kilo im Jahr pro Kopf mehr verzehren, was auch eine interessante Sache ist, weil diesbezüglich ja auch immer propagiert wird, dass die mediterrane Ernährungsweise so gesund ist. Da wird dann aber eben nicht nochmal erzählt, dass diese Länder eben auch viel Fleisch essen. Also das ist immer sehr, sehr interessant, sich das mal genauer anzugucken.
Wenn Sie diese Entwicklung sehen, wir haben ja hier 83 Millionen Menschen, die hier wohnen. Produzieren wir das alles selbst? Wie sind die Selbstversorgungsgrade?
Ja, die sind einfach jetzt mal, um konkrete Zahlen zu nennen, bei Rind und Geflügel knapp unter 100%. Also sprechen wir von 98% beim Rind und von 97% beim Geflügel. Beim Schwein sind es 132%. Wichtig an der Stelle aber auch die Erklärung oder die Einordnung, dass der Selbstversorgungsgrad nicht gleichzusetzen ist mit einer Überproduktion. Also insbesondere beim Fleisch kann man das ganz gut erkennen. Und zwar geht es darum, dass ja, wenn ich ein Tier schlachte, immer dieselben Mengenverhältnisse eines Teilstücks anfallen. Aber es gibt ja unterschiedliche Verzehrsvorlieben oder Verbrauchsvorlieben. Das heißt zum Beispiel in Deutschland essen wir am liebsten Nacken, Filet und Schinken, wohingegen in asiatischen Ländern eben andere Teilstücke bevorzugt werden. Und deswegen ist es so, dass man natürlich nicht das komplette Tier in Deutschland wertschöpfungs mäßig verwerten kann und man deswegen auf den internationalen Handel angewiesen ist. Deswegen ist es immer wichtig, das einzuordnen und zu sagen, okay, 132%, aber das ist nicht alleine für unseren Bedarf, weil eben wir nicht alles von dem einen Tier verwerten hier in Deutschland. In dem Kontext ist es eben auch interessant, dass wir, obwohl wir in dem Sinne viel Schweinefleisch produzieren, dennoch zu einem hohen Anteil auch Schweinefleisch importieren. Das heißt also, wir importieren weiterhin knapp 30%, eben aus den genannten Gründen. Das ist dann eben der Schinken oder das Filet oder das Nackensteak. Was
Und wenn
ein
man das
Schwein hat nun
mal,
mal nur ein Filet. Ja.
ja, und genau das wäre auch noch mal eine Frage, die ich hätte. Also wir haben jetzt gesagt, okay, in Deutschland geht der Fleischkonsum schon, ich glaube, man kann schon sagen, deutlich oder merklich auch zurück. In anderen Ländern steigt er, gerade wenn wir das global betrachten. Und jetzt haben Sie auch gerade gesagt, und wir sind trotz des hohen Selbstversorgungsgrades, der aber täuscht, auch auf Importe angewiesen. Haben Sie in den letzten Jahren denn bemerkt, dass sich Produktionskapazitäten verschoben haben, dass sich Handelsströme verschoben haben? Und wenn ja, wie?
Also es ist auf jeden Fall so, dass durch diese veränderten Konsummengen sich natürlich auch Produktionskapazitäten verändert haben. Das heißt, also ein zurückgegangener Konsum hat reduzierte Produktionsmengen mit sich gebracht und eben auch die Tierbestände wurden abgebaut. Also das ist eine klare Konsequenz. Andere Betriebsstätten aus unseren Mitgliedsunternehmen wurden teilweise stillgelegt. Es wurde per Schichtumverteilung darauf reagiert. Also man merkt schon, dass das Ganze auf jeden Fall Konsequenzen für die Fleischwirtschaft hat.
Lassen Sie mich noch mal eine Nachfrage stellen zu dem Thema Selbstversorgungsgrad, weil Sie eben gesagt haben, okay, wir haben da über, sagen wir mal, teilweise 130%, und das sind die Teile, die ins Ausland gehen. Was machen Sie denn jetzt oder was machen die Firmen denn jetzt, wenn diese Exporte nicht möglich sind? Wir haben ja erlebt, dass durch den Ausbruch in einigen Regionen der Schweinepest ganze Regionen nicht mehr oder ganz Deutschland nicht mehr in bestimmte Länder liefern kann. Was passiert dann mit den Teilen, die ja die Deutschen nicht essen?
Ja, das ist ein Riesenproblem und eine Riesenherausforderung, dem wir uns jetzt, glaube ich, auch schon im dritten Jahr erstellen müssten, dass aufgrund der ASB eben insbesondere der Export nach China weggebrochen ist. Und das war natürlich ein Markt, der uns die Pfötchen und die Schnauzen und so weiter mit Kusshand abgenommen hat. Ja, es werden natürlich andere Märkte dafür gesucht im Ausland. Es wird weiter verhandelt, dass China seine Märkte wieder öffnet. Und im Großen und Ganzen, ja, es ist was ins Heimtierfutter landet viel. Also es wird zu Heimtierfutter verarbeitet. Ja, aber alles Weitere, also es ist eine schwierige Situation für die Branche.
Wie schätzen Sie denn da, wir haben ja jetzt den Status quo und die Entwicklung uns angeschaut, wenn Sie jetzt eine Prognose abgeben würden, wie würde die denn aussehen? Jetzt haben wir schon gehört, es hat was mit der Einstellung der Verbraucher zu tun, weniger Fleisch aufgrund von Gesundheitsfaktoren oder Umweltfaktoren. Aber auch wenn man jetzt mal die Produktionsseite betrachtet, Sie hatten es auch gerade gesagt, deutlich weniger Tierzahlen. Also wie schätzen Sie denn die Entwicklung für den Produktionsstandort Deutschland für die nächsten Jahre hier ein?
Ja, also eigentlich sind wir in Deutschland, was das angeht, gut aufgestellt und auch ein klarer Zukunftsstandort. Also ich sehe jetzt nicht, dass die Fleischproduktion aus Deutschland komplett verschwindet. Aber es hängt natürlich von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Und dieses Riesenthema Politik ist einfach das Maßgebliche dabei, weil wir uns im Moment in einem Klima, in einem politischen Klima befinden, in dem ein absolutes Fleischbashing erfolgt. Wenn wir uns nur die Ernährungsstrategie vom Bundesminister Özdemir anschauen, wird klar, worauf abzielt. Also es geht um absolute Konsumlenkung des Verbrauchers hin zu mehr oder fast ausschließlich pflanzlichen Lebensmitteln, immer mehr Beschränkungen für tierhaltende Betriebe oder auch eben die Fleischwirtschaft. Und wir stehen vor der großen Gefahr, dass dadurch natürlich auch Betriebe ins Ausland abwandern können. Und an dem Punkt stellt sich die Frage, wann oder ob die Politik überhaupt noch korrigiert. Weil wenn sie es nicht tut oder wenn sie es zu spät tut, dann wird in Zukunft noch mehr Fleisch importiert. Weil das ist in meinen Augen oder in unseren Augen klar, Fleisch wird weiterhin gegessen. Auch wenn die Zahlen zurückgehen, sind es immer noch 90% der Menschen, auch wenn sie es nicht mit einem großen Selbstbewusstsein tun, weil einfach die Gruppe der sogenannten Hater in der Öffentlichkeit natürlich eine große Wahrnehmung genießt, sind es einfach die Mehrzahl der Deutschen. Und deswegen wird es, wie gesagt, weiterhin gegessen und dann kommt es in Zukunft aus dem europäischen Ausland. Und die Frage ist, ob man da dann wirklich sicher sein kann, dass die Bedingungen der Produktion oder die Umweltstandards so, so eingehalten werden wie bei uns.
Ich finde das sehr interessant, was Sie so berichten. Und die, es gab ja jüngste Berichte, dass zum Beispiel eine Burgerkette, ich nenne jetzt keinen Namen, entschieden hat, bestimmte vegane Produkte wieder aus dem Sortiment zu nehmen. Da haben sich zwar einige drüber empört, aber das ist ja faktisch sozusagen die Entscheidung mit den Füßen des Verbrauchers, dass halt eben das Angebot da war, aber nicht genutzt worden ist. Ne? Wie sehen Sie das? Und ist denn nicht die Alternative dann, ich sage das jetzt mal provokativ, zu sagen, es gibt nicht schwarz und weiß, also sprich Fleisch und vegan, sondern wir müssen auf Bio umstellen?
Ja, also ich denke mir immer, es sollte eben für jeden Menschen in Deutschland möglich sein, Fleisch zu konsumieren und nicht nur für eine bestimmte Gruppe an Menschen, die vielleicht sich eben das finanziell leisten können. Also wir leben hier in einer Demokratie und in einer freien Marktwirtschaft und der Markt sollte das eigentlich von selber regeln können. Und auch das Thema jetzt mehr Tierwohl und mehr Klimaschutz, das ist natürlich auch ein Bereich, wo die Bundesregierung mit ihrem Tierwohlkennzeichnungsgesetz eher in so eine Richtung geht, okay, wir bedienen ein bestimmtes Klientel, nämlich die Bio-Leute, und machen da so ein bisschen so eine Nischenpolitik, aber vergessen, dass eben ein Großteil der Menschen sich das vielleicht gar nicht leisten kann. Ich meine, nicht umsonst, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ist der Absatz von Bio-Produkten, auch wenn er steigt, ja weiterhin im Vergleich zu konventionellen Produkten gering. Und das hat ja auch alles einen Grund. Von daher, ja, sehe ich das eher ein bisschen fraglich.
Ich hätte noch mal so eine Gesamtkontextfrage. Und zwar hatten Sie gerade angesprochen, die fehlenden oder auch ja, unzureichenden politischen Rahmenbedingungen, die wir hier haben, auch auf der Produktionsseite. Dann sagten Sie aber auch, ja, so eine Art Fleischshaming von Teilen der Gesellschaft. Und das ist ja dieser häufige Kritikpunkt, der dann eben von einigen auch sehr stark kommuniziert wird, nämlich der Verzehr von Fleisch ist neben gesundheitlichen Negativfaktoren auch schlecht für Klima und Umwelt. Und da würde mich interessieren, wie Sie ja, auf diesen Standpunkt und auch ja, wie Sie da begegnen, welche Aktivitäten Sie vielleicht auch selbst in puncto Nachhaltigkeit unternehmen, um eben hier auch argumentativ entgegenzuwirken.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil die eben leider auch nur oft sehr oberflächlich behandelt wird oder beziehungsweise man schaut eigentlich nicht genau hin. Man sagt immer plakativ, die Landwirtschaft ist so ein großer CO2-Emittent, aber es ist tatsächlich so, dass wir, oder ich sage jetzt wir, damit meine ich die Landwirtschaft, im Vergleich zu anderen Branchen der größte nationale Klimaverbesserer sind. Vergleichsweise zum Vergleich mit anderen Bereichen wie Haus und Wohnen oder Verkehr trägt die Landwirtschaft insgesamt gerade mal 8% zu den Klimagasemissionen in Deutschland bei. Und 2021 ist es so, dass die Landwirtschaft tatsächlich ihre Treibhausgase mächtig reduziert hat und sogar noch unter ihre Ziele dabei gerutscht ist. Und deutlich das im Bundesklimagesetz festgelegte maximale Jahresemissionsmenge von 68 Millionen Tonnen CO2 unterschritten hat. Also das mal so im Vergleich zu anderen Bereichen. Was in dem Zusammenhang natürlich wichtig festzustellen ist, ist, dass die Klimagase im Bereich der Landwirtschaft vornehmlich aus biogenen Kreisläufen kommen und eben nicht aus fossilen Quellen. Ja, unser Ansatz ist, dass es hier nicht funktioniert, immer weiter Verbote auf den Tisch zu bringen oder Dinge einzuschränken oder zu beschränken, sondern dass man eben Lösungen erforscht. Da gibt es ja im Bereich der Agrarwissenschaften ganz viele tolle Sachen, die da in den letzten Jahren passiert sind. Stichwort Methanbindung im Kuhmagen, gesteigerte Effizienz in Fütterung und Züchtung. Oder eben auch, ist ja auch Ihr Thema wahrscheinlich, dass ab 2024 im QS-System nur noch nachhaltig produziertes Soja verwendet wird. Also ich denke, das sind alles Themen, die zeigen, dass wir Innovationen brauchen, dass wir Forschung brauchen und eben keine Verbotspolitik. Jetzt nochmal konkret auf unsere Betriebe. Im Kleinen, in Anführungszeichen, betreiben die viel dezentrale Versorgung durch Kraft-Wärme-Kopplung, Agri-Photovoltaikanlagen. Es sind erste Windkraftanlagen beantragt von einzelnen Betrieben. Also da gibt es eine Vielzahl von Projekten, in denen die Betriebe engagiert sind.
Ich bin sehr beeindruckt, dass Sie sozusagen, indem wir sprechen und letztendlich dann auch alle in der Branche zusammenfassen, sozusagen als Gemeinschaft. Denn ich hätte jetzt eigentlich erwartet, und auch die Frage stelle ich jetzt mal an Sie, betrachten Sie sich sozusagen dann als Fleischwirtschaft als jemand, der das steuern kann? Oder wie sehen Sie sich in sozusagen in der gesamten Futter- und Lebens- oder Futter- und Lebensmittelkette? Man ist ja da nur ein Glied und manchmal sagt man ja immer, ja, da kann ich nicht so viel tun als einzelnes Glied. Wie sehen Sie da Ihre Rolle?
Also das ist ganz klar, wir sind ein Teil der gesamten Wertschöpfungskette, die ein ganz hochwertiges und extrem wichtiges Lebensmittel in Deutschland produziert. In Deutschland, für Deutschland, auch für andere Länder, aber sprechen wir jetzt einfach mal nur für uns. Und da sehe ich uns mit allen anderen gleichberechtigt und wir sind ganz einfach auch abhängig voneinander. Also und deswegen geht das alles nur Hand in Hand. Und ohne den einen kann der andere nicht funktionieren. Und von daher glaube ich, ist das ganz wichtig, dass wir da von einem Wir sprechen und sich nicht jeder an seiner Rolle alleine sieht.
Das war eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, kann man so sagen.
Was haben Sie denn für Wünsche? Sie haben ja eben schon mal gesagt, was Sie von der Politik erwarten. Ja? Das ist sozusagen das eine. Vielleicht kann die Politik auch gar nichts entscheiden, weil die Wirtschaft die Dinge selbst in die Hand nehmen muss. Was kann die Wirtschaft aus Ihrer Sicht selbst in die Hand nehmen? Einen Punkt haben Sie selber eben schon angesprochen, den haben wir schon abgehakt. Nachhaltige Rohstoffe, nachhaltige Soja haben Sie eben gesagt. Das soll ja auch möglichst dann aus entwaldungsfreien Regionen dieser Welt kommen. Das ist ein Beispiel. Sie haben von Ihnen gesprochen, Energiereduzierung in der Produktion. Was ist aus Ihrer Sicht noch wichtig?
Ja, eigentlich das, was wir jetzt gerade hier in diesem Moment machen. Kommunikation finde ich an der Stelle auch total wichtig. Also, dass die Menschen einfach erfahren, was da im Hintergrund passiert, wie Fleisch wirklich produziert wird, wie das alles in der Landwirtschaft abläuft, vom Acker bis zum Teller. Ich weiß, das passiert eigentlich schon seit vielen Jahren, aber ich glaube, man ist da noch nicht richtig durchgedrungen zum einzelnen Verbraucher und sollte sich da vielleicht auch einfach mal zusammentun in der gesamten Kette, um ja als Ganzes eben stärker zu funktionieren, weil wir erleben das heutzutage wirklich so in den Medien, dass Minderheiten eine Meinungshoheit vorgaukeln. Also, wenn ich mir die Zeitungen jeden Tag angucke, habe ich das Gefühl, es sind alles nur noch Vegetarier und Veganer um mich rum. Aber wenn man dann mal wirklich nachfragt, ist es nicht so. Und das ist halt einfach die Gefahr, dass diese veröffentlichte Meinung sich wirklich auf die Menschen überträgt und dann eben so beeinflusst, dass ja, da keiner mehr rauskommt. Und deswegen denke ich, ist Kommunikation da auch das A und O.
Ja,
Jetzt sind wir
wunderbar.
ja, jetzt sind wir ja, Kommunikation ist das A und O. Und wenn ich jetzt mal Ihre Unternehmen sehe, das sind ja große Fleischwerke, die haben es ja sicherlich auch nicht immer einfach zu erklären, was sie tun, weil sie tun etwas, was vielleicht manchen Menschen gar nicht gefällt, nämlich Tiere schlachten. Wie wird das bei Ihnen gesehen? Wie ist das Verhältnis zum Tier?
In Bezug auf, also wessen Verhältnis zum Tier?
Ja, also auch von diesen Schlachtbetrieben, wie stehen diese Menschen zum Tier? Wie gehen die damit um? Welchen Respekt haben die davor? Denn das sind ja Menschen, viele Hunderte, ich weiß gar nicht, wie viele in der
Ja.
Branche in der arbeiten, vielleicht können Sie das sagen,
Ja.
die sich tagtäglich damit beschäftigen, ja auch, ja, es wäre jetzt zu vornehm, nur zu sagen, Fleisch herzustellen, sondern da ist ein Schlachtprozess mit verbunden.
Ja, das stimmt. Wie viele Menschen wir vertreten, das kann ich Ihnen sofort sagen. Die Zahl habe ich vorhin gesehen. 406.000 Menschen sind es an der Zahl. Also eine ganze Menge. Respekt vor dem Lebewesen ist, glaube ich, in der Branche das A und O, weil sonst kann weder der Landwirt noch hinterher der Mensch, der am Zerlegeband steht, kein hochwertiges Produkt herstellen. Und mal abgesehen von allen Regularien und Vorschriften, die es gibt, ist das immer noch eine ethisch-moralisch sehr anspruchsvolle Arbeit. Und da gehe ich, bin ich sicher, dass unsere Betriebe da höchste Ansprüche an sich selber auch stellen.
Das ist gut und das gibt uns allen ein gutes Gewissen. Jetzt komme ich dann mal abschließend, also jetzt haben Sie so viel über die Betriebe geredet. Jetzt wollte ich Sie natürlich auch mal fragen, wie Sie zu dem Thema Tiere und Fleisch stehen. Und da frage ich mal einfach, was ist denn Ihr Lieblingstier?
Mein Lieblingstier ist die Katze.
Okay, von der habe ich noch nicht gehört, dass sie geschlachtet
Die kommt. Naja.
Warum lieben Sie die Katze?
Weil die Katze ein sehr eigenständiges und unabhängiges Tier ist und einen sehr individuellen Charakter immer aufweist. Und das finde ich ganz spannend. Und es ist anders als beim Hund. Man sagt ja immer, Hunde haben Herrchen und Katzen haben Personal und so ist es auch. Also einer Katze kann man, glaube ich, nicht sagen, was sie tun soll und was nicht. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz charmant.
Ja, okay. Und da wir ja eben über die vielen Tierarten gesprochen haben, interessiert mich jetzt doch nochmal, was Ihnen denn lieber ist oder welche Vorliebe Sie da haben. Sie haben eben vom Brotfleisch gesprochen, das muss man ja auch dem Laien erklären, was das ist. Sie haben es schon gesagt. Was ist Ihnen denn lieber, Vierbeiner oder Zweibeiner?
Ich mag beides.
Dann bleiben wir jetzt mal bei den Vierbeinern und fragen, okay, Rind oder Schwein?
Rind.
Okay,
Rind.
und wenn Sie zwischen Schwein und Geflügel, also sprich einem Masthuhn zu entscheiden hätten?
Schwein.
Ja, okay, also Sie bleiben bei den intelligenten Tieren,
So sieht's aus.
ohne jetzt, dass ich das
Ohne
Masthuhn
Wertung.
diskriminieren möchte.
Wertung haben Sie jetzt vorgenommen.
Ja, okay. Was halten Sie von einem fleischlosen Tag?
Total viel. Also man muss nicht meinen, nur weil ich beim Verband der Fleischwirtschaft arbeite, dass es bei mir morgens, mittags, abends, 7 Tage die Woche Fleisch zu essen gibt. Also auch ich sehe das so, dass wir mit einer ausgewogenen Mischkost wohl den besten Fahrplan für unsere Ernährung haben. Und dazu gehört Fleisch, aber es gibt auch Tage in der Woche, also und das sind nicht wenige, an denen ich kein Fleisch esse. Also von daher, ja, kein Problem.
Gut, dann haben wir das auch geklärt und jetzt wissen wir wirklich alles über Fleisch, zumindest das, was wir jetzt mal in der ersten Phase wissen möchten. Und ja, ganz herzlichen Dank für Ihr Mitwirken heute.
Ja, herzlichen Dank, Frau Rechhofen, für dieses kurzweilige und spannende Gespräch. Und das war es auch schon wieder für die heutige Ausgabe von Fakten Futter. Mein Name ist Frau Dabrowski.
Ja, Hermann Josef Baken.
Wahrscheinlich Rechhofen.
Auf Wiedersehen und beziehungsweise auf Wiederhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!